Hallo,
ich bin Sabine Schuh und das ist Genome Editing – Perspektiven im Dialog. Heute geht es um drei Pflanzen, die ganz selbstverständlich auf unseren Tellern landen und bei denen sich zeigt, wie verletzlich die Systeme sind, die sie hervorbringen. Banane, Reis, Süßkartoffel. Drei Pflanzen, die unseren Alltag prägen und drei Herausforderungen für die Zukunft – Krankheiten, Klimawandel, Ernährungssicherheit. Was passiert, wenn eine einzige Bananensorte weltweit ausfällt? Wie lässt sich Reis so anbauen, dass er nicht zum Klimaproblem wird? Und warum zeigt uns die Süßkartoffel, dass genetische Veränderungen in Pflanzen ein natürlicher Teil der Evolution sind? Darum geht es in dieser Episode von Genome Editing – Perspektiven im Dialog. Um verletzliche Anbausysteme, präzise Werkzeuge und politische Entscheidungen für die Ernährung von morgen. Die Banane ist eine der meistgehandelten Früchte der Welt und zugleich ein extremes Beispiel für Verwundbarkeit. Was im Supermarkt nach Vielfalt aussieht, ist biologisch das Gegenteil. Der globale Bananenmarkt basiert fast vollständig auf einer einzigen Sorte, Cavendish. Millionen Pflanzen, genetisch nahezu identisch. Wie solche Strukturen entstehen und warum sie biologisch problematisch werden können, das ordnet Professor Dr. Stefan Clemens ein. Er forscht an der Universität Bayreuth zu Pflanzenernährung, Umweltstress und den Mechanismen, mit denen Pflanzen auf Belastungen reagieren.
Die Banane ist genetisch extrem einheitlich, weil sie sehr schwer zu züchten ist. Also im Laufe der Jahrhunderte haben die Menschen, die Banane angebaut haben, immer wieder Mutanten gefunden und dann weiter vermehrt, die zum Beispiel samenlose Früchte gebildet haben. Und das ist eine erwünschte Eigenschaft. Wir alle essen ja samenlose Früchte, also Wildbananen haben Samen in den Früchten. Und diese Pflanzen sind aber fast immer steril. Ja, sie bilden ja auch keine Samen, können auf diese Weise also keine Nachkommen hervorbringen. Und das hat dazu geführt, dass nur sehr, sehr wenige Sorten überhaupt auf der Welt angebaut werden. Die sind einfach genetisch, könnte man sagen, eingefroren. Da gibt es eben keine Veränderung mehr. Wenn ich eine sterile Pflanze habe, die wird einfach nur über Ableger vegetativ weitervermehrt. Und wenn das eine Banane ist, die besonders ertragstark ist, besonders wohlschmeckend ist, dann verbreitet die sich letztendlich über die ganze Welt, weil die Ableger eben weitergegeben werden. Und die Situation heute ist die, dass wir eine einzige Sorte haben, die für fast allen Export und ich glaube auch für über die Hälfte aller Produktion weltweit verantwortlich ist. Das ist die sogenannte Cavendish-Banane. Ja, wir sind ja so organisiert, dass wir versuchen, Prozesse möglichst in großem Maßstab und möglichst vereinheitlicht eben ablaufen zu lassen. Das ist ja ein wesentlicher Grund für unseren Lebensstandard, dass wir so produktiv sind. Aber diese Produktivität braucht eben auch Berechenbarkeit und Einheitlichkeit. Insofern sind das ganz, ganz wichtige Treiber. Und wenn ich als Landwirt mal eine Sorte habe, die mir stabil Erträge bringt, dann ist natürlich der Impuls da, dass ich diese Pflanze ständig anbaue.
Was für Produktionsketten funktioniert, wird in der Biologie schnell zum Risiko. Denn genetische Vielfalt ist das Immunsystem von Pflanzenpopulationen. Wie gefährlich es wird, wenn diese Vielfalt fehlt, zeigt sich bei einem Pilz, der den globalen Bananenanbau massiv bedroht, TR4. TR4 ist ein bodenbürtiger Pilz, der die sogenannte Panama-Krankheit verursacht und sich dort besonders schnell ausbreitet, wo Pflanzen genetisch nahezu identisch sind.
Diese Einförmigkeit macht sie prinzipiell zunächst mal eben empfänglich für einen solchen Pilz. Diese Resistenzgene, von denen eine Pflanze normalerweise einige hundert hat, die funktionieren vor allen Dingen so, dass sie die Anwesenheit eines solchen Krankheitserregers erkennen und dann entsprechende Abwehrmaßnahmen einleiten. Und je mehr Erkennung ich habe, desto höher ist die Chance, dass ich einen bestimmten Krankheitserreger erkenne und dann eben abwehren kann. Und wenn diese Erkennung eben nicht richtig funktioniert, dann wird es schwierig mit der Abwehr.
Die Banane ist damit kein Einzelfall, sondern ein Warnsignal. Je stärker wir Pflanzen auf Effizienz trimmen, desto anfälliger werden ganze Systeme. Ein ähnlicher Zielkonflikt zeigt sich auch beim Reis. Dort aber aus einem ganz anderen Grund. Klimaschutz und Pflanzenphysiologie sind eng miteinander verknüpft. Reis ernährt die Hälfte der Weltbevölkerung. Für viele Menschen ist er keine Beilage, sondern er ist die Grundlage ihrer täglichen Ernährung. Gleichzeitig steht kaum eine andere Kulturpflanze so sehr für die Zielkonflikte moderner Landwirtschaft. Denn Reis ist nicht nur Nahrung, er ist auch ein Klimafaktor.
Also es ist richtig, dass der Reis sehr stark beiträgt zu den Gesamtklimagasemissionen der Landwirtschaft, wenn wir das global sehen. Und da geht es eben einerseits um Methan, andererseits eben um Stickoxide, also Lachgas N2O. Die grundsätzliche Bedingung, die die Methanbildung fördert, ist die Überflutung. Reis wird ja auf überfluteten Feldern angebaut, was viele, viele Vorteile hat. Der Nachteil ist der, dass dann bakterielle Aktivitäten in diesen Feldern auftreten, unter Sauerstoffmangel, die zur Bildung von Methan führen. Ja, solange ich im Boden auch Luft habe, also luftgefüllte Räume habe, sind diese Bakterien kaum aktiv. Aber in dem Moment, wo ich eben keinen Sauerstoff habe, werden diese Bakterien, sogenannte methanogene Bakterien, aktiv. Und die nutzen einfach für ihre eigene Energieproduktion Kohlendioxid als Elektronenakzeptor. Und in diesem Prozess entsteht Methan und dieses Methan gast dann aus und wird also von solchen überfluteten Reisfeldern freigesetzt. Die Stickoxide, auch da gibt es einen Beitrag durch den Reis, der ist etwas weniger gravierend. Das passiert grundsätzlich im Stoffkreislauf um den Stickstoff herum, dass hier auch wiederum durch mikrobielle, also bakterielle Aktivitäten eben diese Stickoxide gebildet werden. Aber der Schlüssel zunächst mal, und wenn wir uns vor allen Dingen auf Methan erstmal konzentrieren, ist die Überflutung. Man kann den Reisanbau als ein schönes Beispiel dafür nehmen, dass die Welt komplizierter ist als schwarz und weiß.
Wenn wir am Reisanbau aus Klimaschutzsicht etwas verändern wollen, etwa weniger Überflutung, verändert sich nicht nur das System, sondern auch der Stress für die Pflanze selbst. Und damit sind wir bei einer ganz grundsätzlichen Frage. Was können Pflanzen biologisch leisten und wo liegen ihre Grenzen? Ein Blick auf die Photosynthese zeigt, warum diese Grenzen existieren. Dazu Professor Dr. Holger Puchter vom Karlsruher Institut für Technologie, dem KIT.
Pflanzen haben das grundsätzliche Problem, sie müssen CO2 aufnehmen, sonst können sie im Prinzip keine Photosynthese betreiben. Die Photosynthese selbst läuft umso besser, je mehr CO2 ich aufnehmen kann. Wie nehmen Pflanzen CO2 auf? Sie müssen das in ihre Blätter lassen. Da gibt es Spaltöffnungen. Und diese Spaltöffnungen, immer wenn die aufgehen, dann ist es ein Prozess, dass auch Wasser, was von der Wurzel aufgenommen wird, dann freigesetzt wird. Und das bedeutet natürlich, dass Pflanzen in tropischen Gebieten besondere Schwierigkeiten haben, Photosynthese zu betreiben. Und deswegen haben diese Pflanzen in der Evolution einen Mechanismus entwickelt, diese CO2-Aufnahme zu optimieren und entsprechend, wie zum Beispiel also alle tropischen Pflanzen, auch wieder Mais. Und die können dann auch bei entsprechenden wärmeren Bedingungen überleben, weil sie dieses CO2 in den Blättern erst anreichern, bevor sie es für die Photosynthese umsetzt. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel jetzt eine Pflanze aus unseren Breiten, die diesen Mechanismus nicht entwickelt hat, dass die, wenn der Klimawandel kommt, immer schlechter natürlich adaptiert ist auf die Situation.
Die Natur kennt unterschiedliche Strategien, um mit Hitze und Trockenheit umzugehen, aber nicht jede lässt sich einfach auf andere Pflanzen übertragen.
Schaue ich mir wieder die Natur an, dann sehe ich zum Beispiel Kakteen. Und Kakteen haben dann noch eine interessantere Lösung gefunden, um dieses Problem Herr zu werden. Wasserverlust, CO2-Aufnahme. Was machen die? Die machen das so, dass sie am Tag, wenn es in der Wüste heiß ist, dann machen sie ihre Stromatas, also ihre Schließzellen zu, weil sie dürfen natürlich kein Wasser verlieren. Aber in der Nacht ist es natürlich, in der Wüste kann es sehr kalt werden, dann machen die auf und nehmen CO2 auf und dann verlieren sie auch kein Wasser. Also die Natur hat dann noch weitere Tricks entwickelt, um eben entsprechend CO2 besser anzureichern. Und diese Anreicherung in den entsprechenden Kakteen oder Crassulaceen, wie man auch dazu sagt, hat noch einen Trick mehr wie bei den anderen Kulturpflanzen wie Mais, weil da wird ja tagsüber dann CO2 auch aufgenommen. Und der Trick dabei ist eben, dass dann diese Lichtreaktion eben am Tag abläuft, aber man im Prinzip in der Nacht schon das CO2 dafür aufgenommen hat.
Was dabei leicht übersehen wird: Anpassung entsteht nicht auf der Ebene einzelner Pflanzen, sondern über Vielfalt in Population.
Also es ist tatsächlich so, dass unter normalen Bedingungen, also in der Wildnis, Wildpflanzen ständig kontinuierlich unterschiedlichen Stresssituationen ausgesetzt sind. Diese Wildpflanzen darf man da auch nicht als Einzelpflanzen sehen, sondern muss sie als Pflanzenpopulation sehen. Also wir haben eine größere Anzahl von Pflanzen und immer wenn wir eine größere Anzahl von Pflanzen haben, wird bei der Vermehrung dieser Pflanzen, kommt es auch zu Veränderungen der genetischen Information, zu Mutationen. Und in dieser Population von Wildpflanzen haben wir also unterschiedliche Individuen, die sich alle ein bisschen unterscheiden. Und manche von diesen Individuen können dann eben in gewissen Situationen besser auf gewisse Stressoren reagieren. Und diese Pflanzen werden sich dann im Prinzip auch besser vermehren können. Und sie werden langfristig in der Population die Überhand bekommen. Und so kann sich eine Pflanzenpopulation auch auf neue Umweltbedingungen einstellen.
Reis steht exemplarisch für einen Balanceakt zwischen Ertrag und Umwelt. Er zeigt, wie eng Ernährungssicherheit und Klimafragen miteinander verknüpft sind und warum Anpassung nur auf Systemebene entsteht. Während Banane und Reis vor allem zeigen, wo Systeme verwundbar werden, führt die Süßkartoffel in eine ganz andere Richtung. Sie wächst dort, wo Wasser knapp ist, wo Böden nährstoffarm sind und wo andere Kulturpflanzen längst an ihre Grenzen kommen. Die Süßkartoffel gilt als robust. Aber diese Robustheit ist kein Zufall. Sie hat biologische Gründe.
Grundsätzlich können wir sagen, dass Pflanzen, deren Knollen wir ernten, etwas robuster sind als Pflanzen, deren Samen wir ernten. Biologisch kann man sich das vielleicht so erklären, dass diese Knollen reine Speicherorgane sind, die Pflanze anlegt, um daraus vegetatives Wachstum, also ohne Reproduktion, ohne sexuelle Fortpflanzung eben von neuen Individuen zu ermöglichen. Und das ist ein Prozess, der ist weniger kompliziert als die Produktion von Samen. Deswegen gilt ganz grundsätzlich, dass diese Knollenproduktion etwas weniger anfällig ist für Umwelteinflüsse als die Produktion von Samen. Das wäre eine mögliche Erklärung, dass Kartoffeln und Süßkartoffeln eben hier etwas robuster prinzipiell sind. Es sind einfachere biologische Prozesse und damit weniger anfällig. Ja, also nochmal grundsätzlich, Knollenpflanzen sind weniger anfällig für Umweltfaktoren. Ich nehme jetzt aber die Krankheitsanfälligkeit da explizit aus. Das heißt, sie brauchen auch weniger Input, also weniger Einsatz, weniger Ressourcen von Seiten der Landwirtin oder des Landwirtes. Das ist zunächst mal ein großer Vorteil solcher Knollenpflanzen. Also, und dann haben wir Unterschiede, die sich einfach aus der biologischen, der evolutionären Geschichte dieser Arten ergeben. Die Süßkartoffel ist besser angepasst an wärmere Gebiete. Die bringt eben aufgrund ihrer eigenen Geschichte Anpassungen mit an Regionen, die relativ hohe Temperaturen aufweisen und auch an Bodenbedingungen, die relativ ungünstig sind, also relativ nährstoffarm. Das sind eben Anpassungen, die diese Pflanzen mitbringen und die eben auch der Grund dafür sind, dass man sie ja schon seit Jahrtausenden anbaut. Also zumindest in ihren Ursprungsgebieten ist die Süßkartoffel schon seit einigen tausend Jahren in Kultur.
Klimatisch robuster heißt dabei nicht automatisch weniger krankheitsanfällig. Hier geht es vor allen Dingen um Toleranz gegenüber Stress wie Trockenheit oder Nährstoffmangel, nicht um generelle Immunität. Diese Robustheit ist eine agronomische Stärke, aber sie ist auch ein sozialer Faktor. Denn in vielen Regionen der Welt ist die Süßkartoffel nicht nur widerstandsfähig, sie ist lebenswichtig.
Das hat teilweise eine überragende Bedeutung. Also wir haben Vitamin A-Mangel als eine ganz wichtige Mangelerscheinung, die auf der Welt sehr häufig ist. Wir sprechen ja vom sogenannten Hidden Hunger oder versteckten Hunger. Also da geht es dann nicht um die Kalorienzufuhr, sondern um die Zufuhr an essentiellen Mikronährstoffen. Die großen drei, könnte man sagen, hier sind Eisen, Zink und Vitamin A. Und in vielen Regionen der Welt, also dort, wo wir eben grundsätzlich weniger Einkommen haben und damit häufig eben auch weniger Vielfalt der Ernährung, dort kann die Süßkartoffel einen sehr erheblichen Anteil haben an der Vitamin A-Versorgung von Menschen. Ja, also gerade die orangefarbenen Knollen enthalten ziemlich viel Beta-Carotin, also sprich Vitamin A. Und ich glaube, in manchen Regionen kommt bis zu 50% des Vitamin A-Bedarfs aus der Süßkartoffel.
Robustheit, ernährungsphysiologische Bedeutung. Und doch erzählt die Süßkartoffel noch eine weitere Geschichte. Eine, die zeigt, dass genetische Veränderung kein Gegensatz zur Natur ist.
Wenn wir uns die Variabilität von Genomen anschauen, dann ist diese Variabilität natürlich ein Grundprinzip der Evolution, das schon Darwin erkannt hatte, obwohl sie natürlich überhaupt nicht wusste, wie genetische Information vererbt wird. Es gibt diese Variation und diese Variation kann eben Gutes und Schlechtes bedeuten. Es gibt viele Veränderungen, die dazu führen, dass der entsprechende Organismus eben in der Situation, in der er sich befindet, nicht besser reagieren kann, sondern dass er Nachteile bekommt. Ganz typisches Beispiel: Wir können, wenn wir Mutationen als Menschen haben, Krebs kriegen. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck einer positiven Entwicklung. Aber dieses Problem, Mutation, gibt uns eben auch die Chance, Dinge besser zu machen, besser zu entwickeln. Und deswegen sitzen wir auch alle hier. Wir, die Menschen, sind entstanden aus Mutation und Selektion. Das hat Darwin erkannt. Und genauso können im Prinzip Pflanzenpopulationen aufgrund der Tatsache, dass Mutationen vorhanden sind, sich dann besser adaptieren auf entsprechende Stresssituationen oder auf Pathogenabwehr in der Wildnis.
Und manchmal geht Evolution noch einen Schritt weiter. Nicht durch Mutation, sondern auch durch natürliche Prozesse, bei denen genetisches Material zwischen Organismen übertragen wird. Ein bekanntes Beispiel ist die Süßkartoffel. In ihrem Erbgut finden sich Sequenzen, die auf einen natürlichen Transfer von Bodenbakterien zurückgehen. Lange vor moderner Biotechnologie. Die Süßkartoffel zeigt, wie viel Anpassungspotenzial in Pflanzen steckt. Biologisch, ernährungsphysiologisch und evolutionär. Und sie macht deutlich, die Frage ist nicht, ob genetische Veränderung natürlich ist, sondern wie wir dieses vorhandene Anpassungspotenzial verantwortungsvoll nutzbar machen. Ob Banane, Reis oder Süßkartoffel, welche Züchtungsmethoden künftig genutzt werden können, entscheidet nicht allein die Forschung. Auch politische Regeln setzen Rahmen und Grenzen. In Europa wird derzeit verhandelt, wie Pflanzen reguliert werden sollen, die mithilfe neuer genomischer Techniken entstanden sind. Dazu zählt auch Genome Editing. Ein wissenschaftlich klar definierter Bereich, der im europäischen Recht unter dem Sammelbegriff neue genomische Techniken geregelt wird. Was gute Regulierung für die Praxis bedeutet, das erläutert kurz Stefan Clemens.
Ja, ganz einfach gesagt, es geht hier um Entwicklungen, die viele Jahre brauchen, die ein erhebliches Investment brauchen. Also wenn ein Züchtungsbetrieb eine neue Sorte entwickeln will, zum Beispiel eine neue Krankheitsresistenz in möglichst viele der Sorten einbringen will, dann reden wir über vielleicht 10, 15 Jahre. Und ein solches Investment kann ich natürlich nur verantworten, wenn ich auch eine berechenbare Situation vorfinde in 15 Jahren.
Es ist also nicht nur eine Frage der Wissenschaft, sondern auch, wie politische Rahmenbedingungen gesetzt werden. Die Gestaltung der Regulierung entscheidet, ob diese Technologien tatsächlich weiter genutzt werden können. Wie sie einzuordnen sind, zeigt sich an den Erwartungen, die an sie geknüpft werden.
Ich möchte aber ausdrücklich davor warnen, Genome Editing als Allheilmittel zu sehen, weil wir natürlich spezifische Probleme damit lösen können, aber viele andere Probleme in der Landwirtschaft mit anderen Techniken natürlich weit besser lösen können. Wir brauchen einen Mix, eine Aktion, wir brauchen eine Kombination aus Fernerkundung, aus Drohnentechnologie, aus AI-Technologien und aus Genome-Editing. Teilweise wird uns AI auch erklären, welche Veränderungen im Genom dann zu besseren Erträgen oder vielleicht auch zu Pflanzen führen, die besser mit Hitze umgehen können. Die Technik Genome Editing alleine reicht da auf gar keinen Fall aus. Und man sollte diese Technik natürlich auch nicht überschätzen. Aber es wäre vollkommen falsch, auf diese Technik zu verzichten.
Anpassung hat viele Quellen. Vielfalt, Züchtung, Anbausysteme. Genome Editing kann dabei ein Werkzeug unter mehreren sein. Ob es verfügbar ist und unter welchen Bedingungen, das entscheidet sich auch in der Regulierung. Schlussendlich sehen wir die Banane, verwundbar durch genetische Gleichförmigkeit, der Reis, unverzichtbar und zugleich ein Klimafaktor, die Süßkartoffel, anpassungsfähig und ein Beispiel natürlicher genetischer Veränderung. Sie machen deutlich, wie eng biologische Prozesse, landwirtschaftliche Praxis und gesellschaftliche Entscheidungen miteinander verbunden sind. Genome Editing ist dabei kein Ersatz für Vielfalt, sondern ein mögliches Werkzeug im Umgang mit ihr. Wie wir dieses Zusammenspiel gestalten, entscheidet darüber, wie zukunftsfähig unsere Ernährungssysteme sein werden. Das war eine weitere Episode von Genome Editing. Wie, was, wozu? Perspektiven im Dialog. Ich danke Professor Dr. Holger Puchter und Professor Dr. Stefan Clemens für das Gespräch und Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut.